unserer Zeit ist die Identität was unglaublich Wertvolles, weil oft viel Geld dahinter steckt. Wie schütze ich meine Identität vor bösen Mitmenschen oder feindlichen Nationen, die darauf zugreifen wollen? Darauf wollen wir heute ein paar Antworten liefern und auch Tipps fürs tägliche Sichern der Identität geben. Dazu haben wir Dr. Christian Schunk von Fraunhofer da und natürlich dich, Matthias.
Bin sehr gespannt. Was wird die Empfehlung sein, bezogen auf den Umgang mit der eigenen digitalen Identität? Nehmen das die Menschen ernst genug oder ist hier noch Aufklärungsbedarf? Und vielleicht so als kurzes Forecasting von dir, gibt es da eine Chance? Ist der Mensch in der Lage, seine Identität digital gut zu managen?
Mit der richtigen technischen Unterstützung sicherlich.
Danke fürs Mutmachen.
Na, klingt doch schon mal ganz hoffnungsvoll. Wir sind gespannt.
Hose und Spörle. Mensch, Maschine, Morgen. Zukunftstrends aus der Sicht von Wissenschaft und Business.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts Hose und Spörle, Mensch, Maschine und Morgen. Weil das und gar nicht im Titel ist, fällt mir gerade ein. Heute an meiner Seite, wie immer, Professor Dr. Matthias Spörle von der Privatuniversität Seeburg. Schloss Seeburg, ja, ich weiß, das ist ein Schloss und Burg in einer Universität, ist ganz schön viel. Da lasst es ganz schön krachen in Österreich.
Bei uns kriegt man alles aus einer Hand. Genau. Ich freue mich dabei zu sein, Matthias.
Schloss Seeburg. Und ich bin Matthias Hose, CEO der Componiers GmbH. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Heute habe ich die Herausforderung. In unserem Herausforderungspodcast habe ich zwei Wissenschaftler da. Erstmal den Psychologen und dann noch den Christian Schunk. Er hat sich vorgestellt als Wissenschaftler von Fraunhofer. Hi, Christian.
Hallo, freut mich hier zu sein.
Sag ganz kurz, was du machst, bevor ich die erste Frage stelle. Was machst du bei Fraunhofer?
Bei Fraunhofer beschäftige ich mich mit IT-Sicherheit, hauptsächlich mit den weicheren Aspekten der IT-Sicherheit, also Management, Organisation, der Faktor Mensch.
Das hast ja viel Spaß dann. Unser Thema heute ist Schutz der digitalen Identität. Da geht der Faktor Mensch ja ein und aus bei der digitalen Identität. Meine erste Frage, ich war gerade in Amerika und hatte total die Hosen voll, was zum Namen auch passt, bei der Einreise. Ich hatte total Angst bei der Einreise. Was weiß der...
Warum?
Ja, weil ich so viel gehört habe. Ich habe gehört, dass sie das Handy wegnehmen, dass sie dich in eine Zelle sperren, dass sie dich deine Social Media Posts anschauen. Und da habe ich mir gedacht, habe ich jemals in meinem Leben über Donald Trump gelacht? Ist mir eingefallen, nee, habe ich nicht. Gott sei Dank, ich durfte einreisen. Aber was ich wissen wollte, was ich nicht verstanden habe, so bei den ganzen Hin und Her, was wissen die Immigration Officer über mich am Schalter, die netten Herren?
Also genau weiß ich es natürlich auch nicht. Ich kann eine Anekdote erzählen von circa vor 10 Jahren. Da hat sich natürlich in der Zwischenzeit wahrscheinlich was getan. Mhm. Aber vor 10 Jahren, glaube ich, bin ich in Miami eingereist. Zu dem Zeitpunkt hatte ich ein H-1B-Visum. Ich habe einfach meinen Reisepass auf den Tisch gelegt und der hat so Fragen gestellt und dann sehe ich, dass da ein Stempel reingeht und dann nehme ich den Reisepass an mich, gucke auf dem Stempel und sehe, dass es sozusagen der ESTA-Stempel ist mit 90 Tagen und nicht der Stempel für das H-1B-Visum. Und dann habe ich gesagt, das ist der falsche Stempel. Und dann hat er mich so angeschaut und why didn't you mention that? What do you think I got here? A crystal ball?
Okay. Okay, ja.
Vielleicht haben sie ihn mittlerweile, ich weiß es nicht. Bei meiner letzten Einreise haben wir uns über deutsche versus Schweizer Schokolade unterhalten.
Okay, da hast du auf jeden Fall jetzt einen Eintrag in deinem Verzeichnis. Ja. Aber was wissen die Office über mich? Weil der meiner war sehr nett, ja. Also die ganzen Horrorgeschichten haben gar nicht gestimmt. Die Amerikaner waren nett, die Einreise war nett, war easy. Mhm. Aber ich habe Angst gehabt, dass sie alles Mögliche über mein Social-Media-Profil wissen. Was können die wissen? Worauf haben die Zugriff?
Also das weiß ich halt auch nicht, ne? Da kann man halt nur spekulieren. Auch was sie jetzt wirklich auf ihrem Bildschirm sehen, kann ich wirklich nicht beurteilen.
Wahrscheinlich Minecraft oder so.
Aber sie können sicherlich, also das Problem ist halt, dass sie Telefone sich anschauen können und dann, wenn man sich überlegt, was man in seinem Smartphone hat, da sind viele personenbezogene Informationen.
Viele Bilder.
Viele Bilder vor allen Dingen, ja, Chats, solche Sachen. Und ich die dürfen sie sich dann anschauen, wenn sie wollen.
Ja. Was umfasst denn, wir reden ja hier von Schutz der digitalen Identität, sag ich für dich jetzt Wissenschaftler, okay, Matthias sagt immer, fass dich kurz, aber nicht zu lange. Was umfasst denn die digitale Identität eines Menschen hier in Deutschland?
Ja, eigentlich nahezu erstmal alles, was man der digitale, wenn man jetzt möchte, Fingerabdruck, aber sozusagen das digitale Leben. Also wenn man Social Media unterwegs sind, gehören die Social Media Profile zur digitalen Identität. Mhm. Auch dass die Accounts, die man hat, bei Banken. Mhm. Weiter ist auch Teile der digitalen Identität, wenn man bei Elster registriert ist, eine Bund-ID hat, einen digitalen, einen E-Personalausweis, ist auch das Teil der digitalen Identität. Es hört eigentlich gar nicht auf. Es ist nahezu alles, was im Leben digital ist, ist irgendwie mit einer digitalen Identität verknüpft, die sich auch manchmal erst aufbaut. Ja, also vor 15, 20 Jahren war ja Google und Facebook eigentlich total egal, wer man war. Ja, da konnte man jetzt ja auch noch pseudonym.
Du bekommst gerade einen Hinweis.
Das
ist der Immigration Officer gewesen.
Genau.
Der hat zurückgerufen.
Es gibt eine kleine algorithmische Warnung, dass du jetzt über das Prediction Modeling, über das, was du jetzt gerade sprechen wolltest, sollst du nicht sprechen.
Ja. Oder war das vielleicht das Mobiltelefon, was du vergessen hast, auszuschalten?
Nein, das hatte ich ja ausgeschaltet, aber was ich vergessen habe, sind, dass diese Dinge auch noch Alarme haben und ich wollte mich daran erinnern, meine Tochter daran zu erinnern, dass sie zum Hafenunterricht gehen soll.
Ja, dann mach mal.
Ja. Wir warten. Liebe Hörerinnen und Hörer, bitte lassen Sie sich kurz
fallen. Christian muss seine Tochter sagen, dass sie zum Hafenunterricht muss.
Ja. So, aber ein interessanter Aspekt war, dass du jetzt verschiedene Facetten der digitalen Identität beleuchtet hast, beispielsweise Personalausweis, beispielsweise Konten. Und der Witz ist ja für uns noch, das sind weitestgehend separate Bereiche. Das heißt, ich bin sozusagen noch ein bisschen beruhigt in der europäischen Perspektive, weil das ist vergleichsweise, würden wir sagen, kompartmentalisiert. Wenn man das jetzt kombinieren kann, wenn man das jetzt miteinander in Beziehung setzen kann, dann sind wir sofort, aus meiner Sicht, bei sehr problematischen Aspekten. Ja, beispielsweise Algorithmic Wage Discrimination. Dass man den Credit Score von Personen, die in der Gig Economy sind, kombinieren kann mit ihrem Interesse an bestimmten Stellen. Und dann, wenn ich merke, die haben momentan ein kleines Solvenzrisiko, sind nicht ganz so liquide, dann biete ich ihnen den Job für weniger Geld an, weil ich den Credit Score von denen habe und dann kann ich basierend auf dem Credit Score automatisch das anpassen, was ich ihnen biete. Für dieselbe Arbeit gibt es dann weniger Geld. Und das ist für mich eine hochproblematische Sache, diese Datenkombination und diese Datenanreicherung. Ist das etwas, was in Europa zunehmend eine Rolle spielt?
Dass Amazon weiß zum Beispiel, der Junge verdient wenig, deswegen biete ich es ihm billiger an. Der Junge verdient, Junge oder Mädchen, wir sind ja genderneutral, die Person verdient deutlich mehr, da kostet es für ihn mehr.
Sowas in der Richtung?
Also die Verknüpfung und Kombination von Daten ist natürlich immer interessant, ja, für Unternehmen, fürs Marketing, für Werbung, für die Beispiele, die ihr gerade gebracht habt. Ja. Wir haben die Datenschutzgrundverordnung, die DSGVO, die schiebt dem schon Riegel vor, aber letztlich ist natürlich so, dass man die Information, die man über sich selber öffentlich verfügbar macht, kann man natürlich schon abgreifen und versuchen zu verknüpfen. Das läuft dann unter Open Source Intelligence und das kann natürlich auch jetzt dieser ganze Prozess, die Informationen zu finden, sie zu verknüpfen, sie zu analysieren, in ein Gesamtbild zu bringen, kann natürlich auch jetzt gerade mit Automatisierung und KI leicht gemacht werden.
Kann jeder sagen, ich mache jetzt über den Christian Schunk, mache ich ihm ein Profil, wo ich genau weiß, wo war er, wann war er, wo, was hat er für einen Job, wie ist dein Jobtitel übrigens, habe ich noch gar nicht gefragt, aus der Wissenschaftler, kannst leicht noch was dazu sagen. Kann ich über dich so viel Informationen zusammentragen als Privatperson, wie ich möchte und du merkst es gar nicht?
Theoretisch schon, ja. Also das, was im Internet über mich zu finden ist, kann man schon drauf zugreifen und verknüpfen lassen. Ich habe das auch teilweise schon machen lassen, einfach um darstellen zu können, was über mich geht. Jetzt muss ich sagen, ich war halt nicht auf Social Media als Jugendlicher. Ne?
Du warst nicht, aber du bist jetzt ja,
jetzt
berühmt.
Bin ich schon. Jetzt bin ich halt schon. Und ja, es gibt dann halt, kann ich sagen, ich sage es auch sonst immer, also eine ergiebige Quelle war meine Doktorarbeit, beziehungsweise die Acknowledgement in meiner Doktorarbeit.
Ah, und da sind dann, Personen genannt worden.
Da sind Personen genannt worden, Stories genannt worden und der Hiwi, der sich darum gekümmert hat, so die Informationen zusammenzutragen, hat dann halt gedacht, naja, wenn in meiner Doktorarbeit interessante Stories stehen, dann gucken wir mal, was in den anderen Doktorarbeiten seiner Kollegen,
sehr interessant.
Kolleginnen für Stories über ihn stehen und hat das dann alles zusammengetragen und dann, ja.
Kam da
und Doktorarbeiten sind öffentlich verfügbar.
Ja, genau, das ist ein Definitionsmerkmal, genau, mit der Publikationspflicht und dann ist dann sozusagen das soziale Netzwerk von dir dann von dieser, in dem Fall, Hiwi oder wie auch immer, Human Intelligence erschlossen worden. Der entscheidende,
genau.
Das ist natürlich super viel Arbeit gewesen, ja, ist klar.
Aber das kann man jetzt automatisieren und genauso, ich als Wissenschaftler publiziere ich und auch die, da kann man halt so Autorennetzwerke, mit wem publiziere ich zusammen, auch solche Graphen dann erstellen, die kann man dann clustern, dann sieht man während dieser Zeit mit den Leuten und so weiter. Genau. Also da kann man sehr viel, ja, durch dieses Verknüpfen von Informationen kann man halt wirklich tiefgreifende Erkenntnisse gewinnen, mit denen man auch so nicht sofort rechnet. Und wenn man dann sich überlegt, dass die natürlich auch Angreifer verwenden können, vor allen Dingen dann auch im Zusammenhang mit Social Engineering, dann wird es halt schon unangenehm.
Was meinst du, wir haben ja auch viele Zuhörer, die schon über 70 sind. Ja, wirklich, wir haben ein ganz krasses Spektrum. Wir tracken das zum Beispiel, so viel Thema Identität.
Ja.
Wir tracken unsere Zuhörer und wir haben ein krasses Spektrum. Wir haben sehr viele junge, aber auch ein paar ältere Herrschaften.
Ja.
Das Letzte, was war das, dieses wie würdest du beschreiben, die Identität, wie hat sich die verändert im Vergleich zu unserer Jugend zum Beispiel, oder vor 20, 30 Jahren? Was ist der Unterschied, der Hauptunterschied geworden in der Wahrnehmung? Was wissen die heute mehr, was sie früher nicht gewusst haben? Für die Älteren jetzt, die gedacht haben, interessiert keinen, was ich früher gemacht habe und so. Was denkst du, ist der Unterschied?
Also ich glaube einfach, dass durch das, was man gerade in den Social Media über sich schreibt, veröffentlicht, die Fotos und so weiter, dass da sind einfach so viele Informationen drin, die man nutzen kann. Und die gab es halt, welches Foto stand denn früher von einem online, wenn man meiner Zeitung war.
Ja.
Einmal,
ja?
Genau. Entsprechend schlechter Auflösung.
Und heute wird halt sehr schnell gepostet. Und das ist natürlich nicht alles per se direkt öffentlich zugänglich, aber es kann leicht in die Öffentlichkeit gelangen, sagen wir mal so. Oder wenn man Mitglied in einem Social Network ist, ist es nicht so schwierig, daran zu kommen. Und aus diesen Informationen kann man dann halt sehen, wo waren Leute zu bestimmten Zeiten. Ich kann ein Foto in ChatGPT reinschieben und fragen, da ist irgendwas im Hintergrund, ich weiß nicht, was das ist, was ist denn das?
Schöner Punkt.
Und ChatGPT kriegt das eigentlich ganz gut raus mittlerweile und sagt dann, das war irgendwas Vilnius, Litauen.
Für die Ehebrecher unter uns, aufgepasst zukünftig, welche Fotos sie irgendwo auf Social Media stellen und denken, ich war auf einer Tagung in, nee, waren sie nicht.
Nee, da warst du nicht. ChatGPT sagt, da warst du nicht. Ich will das kurz als kurzen Merksatz festhalten, was er sehr schön mit seiner Dis beleuchtet hat. Man konnte auch früher mit sozialen Netzwerken und Spuren versuchen, ein Profil zu erschließen. Konnte man auch früher schon. Aber das war aufwendig und das war eine individualisierte Lösung, an der meistens dann eine menschliche Intelligenz saß. Stichwort Skalierbarkeitsproblem. Der entscheidende Punkt, heute geht das genauso, vielleicht auch gar nicht besser, aber automatisiert algorithmisch. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied. Und ich glaube, den Punkt, den machen sich viele nicht bewusst, die sagen dann, ja, wenn einer will, kann er das ja alles zusammensuchen, viel Spaß damit. Haha, das sind halt nur noch ein paar Millisekunden jetzt.
Und da, wir haben als Fraunhofer ein Lehrlabor Cybersicherheit für den Faktor Mensch und da bauen wir extra Demonstratoren, in denen man das ein bisschen erleben kann.
Kannst du das kurz ein bisschen beleuchten, wie das läuft? Also es läuft hinaus auf den Aha-Effekt.
Ne? Das läuft auf den Aha-Effekt hinaus, da zeigen wir dann zum Beispiel, wie man im Grunde automatisiert in Schritten von 1, 2, 3 eine Spear-Phishing-E-Mail generieren kann. Also Phishing ist ja so das Allgemeine, da guckt man, was ins Netz fällt, und mit einem Spear-Phishing ist es halt mit einem Speer gezielt einen Fisch rausfischen, genau, gezielt. Und ja, das Ziel muss man ja erkennen und auskundschaften ein bisschen, damit man es zielgerichtet machen kann, und da zeigen wir dann, dass das sozusagen in ganz einfachen Schritten und komplett automatisiert geht. Da muss ich eigentlich als Angreifer selber gar nicht mehr mitdenken. Ich kann mir da Programme kaufen, die das halt für mich machen, und bis dann zur perfekt geschriebenen Spear-Phishing-E-Mail am Ende.
Werbung.
Hey Freunde, ich hoffe, euch geht's gut. Hier ist Malik Harris und ich bin stolzer Botschafter der Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München. Die Stiftung unterstützt Familien mit schwerstkranken Kindern oder Elternteilen. Und gerade jetzt ist es umso wichtiger, die Arbeit der Stiftung AKM zu unterstützen, da sie enorm auf Spendengelder angewiesen ist. Deshalb lasst uns zusammen was Gutes tun und all den betroffenen Familien helfen. Zeigt Herz und spendet unter www.kinderhospiz-münchen.de. Jeder Euro zählt, also vielen, vielen Dank euch.
Werbung Ende.
Ich habe ja vorher ein bisschen den Faden verloren, als ich mit den älteren Herrschaften reden wollte. Du hast es gemerkt wahrscheinlich. Ich habe kein Problem. Ich habe eben das Problem mit der Identitätsklau zum Beispiel. Wir kennen ja Enkeltricks oder wir kennen diese Anrufe, diese Schockanrufe. Mhm. Heute kann man ja Stimmen nachmachen. Man kann relativ leicht E-Mails Absender sowieso. Also viele Chefs schreiben Mitarbeitern E-Mail und fordern sie auf, Geld zu überweisen, aber die haben sie nie geschrieben. Und der Mitarbeiter muss dann erstmal merken, dass die Mail nicht wirklich vom Chef ist. Idealerweise fragt er dann. Wenn sie nicht so Anfängerfehler machen wie duzen und siezen, was in der Firma nicht üblich ist. Zum Beispiel, wir haben eine Duzkultur. Wenn ich jetzt jemanden siezen würde, würde der denken, oh, warum siezt er mich?
Ist das wirklich?
Da wird es auffallen in der Regel. Aber also hier schon, weil hier sehr schlaue Leute arbeiten. Aber wenn du das nicht hast, dann ist es natürlich gefährlich. Also Leute wie ich sind ideal geeignet für einen Identitätsklau zum Beispiel.
Solche Angriffe sieht man halt auch immer mehr.
Ja.
Das ist einfach
das
so.
Ist Spearfishing dann.
Das ist.
Ich nehme die CEOs einer Firma und.
Also, wenn's über E-Mail kommt, sagt man normalerweise Phishing. Und dann sagen Leute, wenn es über die Stimme kommt, dann wird es manchmal Wishing genannt.
Okay.
Voice Phishing. Und das sollte man auch nicht unterschätzen. Das passiert halt öfter, als man denkt. Und vielleicht auch ein Beispiel, was dann vielleicht auch die ältere Generation treffen könnte, ist zum Beispiel Todesanzeigen. Würde man jetzt denken, was in der Todesanzeige schlimm ist. Aber da steht der Name von Witwe, oft dann noch die Namen der Kinder drunter. Mittlerweile in der Regel nicht mehr die eigene Interesse, die Adresse, sondern da steht dann vielleicht das Bestattungsinstitut. Aber man hat dann als Angreifer sozusagen alle
einen
Namen
Stammbaum.
Da. Ein Stammbaum. Und dann ist die Frage, woher kennen die Namen? Das ist dann gar nicht mehr die Frage. Ne? Die Namen kommen aus der Anzeige. Und wenn man dann noch sucht, kann man auch noch die Informationen über die Kinder zum Beispiel gewinnen. Und wenn man es dann auf die Spitze treiben will, kann man versuchen, ob man im Internet Aufnahmen der Kinder findet. Ja. Mhm. Oder aber sie halt auch einfach anrufen und am Vorwand, wenn man die Telefonnummer rauskriegt.
Und Namen verknüpfen. Und Namen verknüpfen. Und
ja, und dann Namen verknüpfen und einfach die Stimme mitschneiden. Ich rufe an unter irgendeinem Vorwand, eine halbe Minute reicht mir.
Weißt du, was schlimm wäre, wenn du einen Podcast machen würdest zum Beispiel?
Ja.
Und jemand würde deine Stimme eine halbe Stunde lang hören. Das stellt mir das vor, was man das machen kann.
Ja, deswegen sage ich, habe ich meine Eltern auch schon gewarnt.
Ja. Ja, das ist sehr gut. Das ist sehr gut, ja. Ich erinnere mich daran gerade die Sprachgenerierung. Da sind wir sehr früh eingestiegen und haben das auch gezeigt in Impulsen, die wir gemacht haben. Bei den allerersten Applikationen, wo man das machen konnte, da musste ich noch, also bestimmte Sätze, die waren vorgegeben, die musste ich aufsprechen. Ja, also die waren von der Software vorgegeben, musste ich was über irgendwelche Füchse sagen oder über irgendwelche Ebbe-Flut-Ereignisse, wo halt unterschiedliche Intonationen drin waren. Und nach 25 Sätzen war der Algorithmus zufrieden und noch besser wären 100 Sätze gewesen. Seitdem, we've come a long way, ja, inzwischen, wenn ich einfach nur dieses ganz kurze Telefonat führe, kriege ich das einfach schon recht gut hin, richtig? Ja,
genau.
Ja, also ein ganz wichtiger Aspekt. Die Leute haben schon eine Ahnung, dass das geht, in meinem Dialog mit der Allgemeinbevölkerung. Die haben schon eine Ahnung, dass das geht, die Datenanreicherung, die Stimmenklonen, das kriegen die raus, aber die überschätzen den Aufwand.
Ich habe die Angst vor Anrufen. Also ich habe Firmenhandy und dann rufen mich oft Leute an. Und wenn ich am Handy sehe und ich sehe, die Nummer, kenne die Nummer nicht, bin ich teilweise extrem pumpig jetzt, weil ich Angst habe, dass das irgendwelche Anrufe sind. Das ist mir auch schon passiert, die mich einfach nur abhören wollen. Und wenn ich dann sage, ja, bitte oder ja, hallo, dann sagen sie, ja, ruf meine Bank an und sagen, ja, bitte überweisen. Ja, da habe ich dann ein bisschen Angst. Ist die Angst berechtigt oder bin ich einfach nur ein zu vorsichtiger Mensch?
Also ich wäre halt immer ein bisschen vorsichtig, vor allem wenn Anrufe aus dem Nichts kommen, die man nicht irgendwie erwartet hätte, mit irgendwelchen überraschenden, sehr, sehr dringenden Themen. Ja. Ja. Wir müssen sofort dies und das machen und so. Das sollte man dann vielleicht einen Schritt zurücktreten und sagen, ich rufe nochmal zurück oder sich halt nicht drängen lassen, sich nicht unter Druck setzen lassen, sondern zuerst mal versuchen, aus der Situation rauszugehen und so ein bisschen dann nochmal vielleicht zu verifizieren, ist das jetzt wirklich die Quelle, die vorgegeben wird, dass sie mich anruft, ist das wirklich die Person?
Lass mich da ein kurzes Positivbeispiel bringen für Kompetenz in der allgemeinen Bevölkerung. Eine gute Bekannte von mir, die ihre Mutter ist gestürzt. Und ich war sozusagen so ein bisschen eine Art Ersthelfer. Und die Mutter hatte dann offensichtlich Armprobleme, hat sich auch nachher herausgestellt, da war ein Bruch. War eine ältere Dame, ist eine ältere Dame. Weiterhin gute Besserung, bist ja auf einem tollen Weg. Nur kurz hier der Gruß. Und ich habe dann die Tochter angerufen. Durch die Mutternummer habe ich die Nummer gehabt. Dann angerufen, ich glaube mit meinem Handy. Und die ist dann gar nicht reingegangen, weil sie die Nummer gar nicht kannte. Dann habe ich das aufgesprochen. Ja, und habe dann gesagt, ich habe mir schon gedacht, dass sie natürlich da nicht dran geht. Und habe dann gesagt, ja, Mutter ist verunglückt und wir brauchen kurz mal ein bisschen Hilfe. Und habe ich selber im Reden habe ich gemerkt, das klingt wie so eine Story. Weißt du, wie kommt die jetzt da mir zu glauben? Wie geht das? Und die hat das dann sehr, sehr clever gemacht. Die hat dann zurückgerufen und hat gesagt, danke, dass Sie sich gekümmert haben. Wie können wir denn jetzt feststellen, dass das hier wirklich so der Fall ist? Und dann habe ich dann mit der Mutter weitergereicht und auch allein schon, dass sie rückrufen konnte und ich drangegangen bin. Das ist ja bei der spanischen Nummer, die irgendwas dann von PayPal haben wollen von mir, ist das ja nicht der Fall. Ja? Das heißt, dadurch, dass sie rückrufen konnte und dadurch, dass sie auch mit der Mutter reden konnte und da so eine Interaktionsmöglichkeit hatte und dann auch so, hat sie das eigentlich aus meiner Sicht für eine Laien exzellent validiert, würde ich sagen. Ja? Also insofern gibt es auch Positivbeispiele in der Kompetenz. Ja?
Genau, ja. Also es gibt auch ich glaube, von Ferrari gibt es auch das Beispiel, dass ich da, glaube ich, in einem Online-Meeting, sogar mit Video, ein falscher, jetzt weiß ich nicht, ob CEO war oder CFO, eingeklinkt hat und eine Überweisung auslösen wollte. Und auch da hat der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, die Details kenne ich nicht, aber hat wohl dann, kam das irgendwie schon ein bisschen merkwürdig vor und hat gefragt, du hast mir doch vor 4 Wochen ein Buch empfohlen. Welches Buch war das?
Oh, nice.
Und dann verschwand diese Person aus dem Meeting.
Wirklich?
Ja, aber es gibt halt auch andere Fälle, wo bis zu 25 Millionen Dollar überwiesen wurde nach so einer Sache. Und das ist, ja, also da ist der Aufwand natürlich noch hoch im Moment, sowas zu machen. Aber wie gesagt, es wird immer leichter.
Identitätsdiebstahl, schweres Wort, sprechen Sie bitte 5-mal das Wort nach, Identitätsdiebstahl.
Sehr gut.
Ist ja auch ein wirtschaftspolitischer, hat dann wirtschaftspolitische Auswirkungen. Deswegen kümmert sich auch das Fraunhofer darum, oder?
Ja, also wir kümmern uns um den Faktor Menschen in der IT-Sicherheit und Identitäten, einfach weil Identitäten sind im Grunde das Fundament. Wenn Menschen mit IT irgendwie agieren, braucht man früher oder später, meistens sofort in einer Form eine Identität. Und diese Identität ist dann natürlich auch ein Angriffsziel. Und man muss sie halt entsprechend schützen.
Du sagst Faktor Mensch. Ich habe immer so das Gefühl, der Faktor Mensch ist eigentlich das, was am ersten kaputt geht, wo am ersten einfallen kann. Ist das nur ein Vorteil oder sehe ich das richtig?
Die Technik ist auch nie perfekt, deswegen machen wir ja die ganze Zeit Updates.
Guter Punkt, danke. Ja,
sehr gut. Danke fürs Mut machen.
Danke fürs Mut machen, genau. Du wolltest eigentlich hören, dass der Mensch doch ganz okay ist.
Ja, genau.
Stattdessen ist seine Antwort, die Technik ist auch schlecht.
Es gehört einfach beides zusammen und man muss an beidem arbeiten.
Gut.
Und ich es ist natürlich, man darf die Menschen nicht überfordern. Ja, und wenn man den Menschen sagt oder den Mitarbeitern sagt, jetzt klickt nicht die ganze Zeit auf irgendwelche Links, aber die Systeme senden die ganze Zeit E-Mails aus, wo man auf Links klicken muss, dann ist das natürlich so, dass man den Menschen da nicht gerade hilft. Ja. Und solche Aspekte interessieren uns dann halt sehr im Umgang mit dem Faktor Mensch. Und der Faktor Mensch, das ist alles. Der Faktor Mensch ist auch die Geschäftsführung, ja, die verstehen muss, dass IT-Sicherheit wichtig ist. Und sonst ist das für alle anderen eine Sisyphus-Arbeit. Ja. Und der Faktor Mensch ist auch die IT-Sicherheit selber, die vielleicht auch noch manchmal ein bisschen menschlicher werden könnte mit den Mitarbeitenden. Denn was Mitarbeitende, also was wir sehen, auch in Studien, ist, dass sich eigentlich die überwältigende Mehrheit möchte sich sicher verhalten. Aber sie kommen halt in Zielkonflikte und sie kommen, darüber hatten wir ja schon gesprochen, in Situationen, wo wahnsinnig viel Stress ist, wahnsinnig viel Druck und dann passiert halt mal was. Und da ist also auf der einen Seite die Aufgabe, sie möglichst davor vor solchen leichten Fehlern zu bewahren, halt dadurch, dass man zum Beispiel dann nicht noch E-Mails schickt mit Links drin, wenn man ihnen die ganze Zeit sagt, auf diese Links sollte man nicht gehen, wenn sie von dem falschen Absender kommen. Ja. Da kann man helfen und man kann halt auch wirklich helfen, wenn man sich überlegt, in welcher Arbeitssituation sind die denn und wenn ich denen jetzt ein Tool verbiete, ob ich das nicht vielleicht durch ein anderes Tool ergänze. Aber dieses Tool muss dann wahrscheinlich die IT beschaffen, ne? Dann sind unterschiedliche Geldtöpfe und dann sind wir wieder beim Management.
Dann dauert es auch mal eine Zeit.
Ja, dann dauert es länger.
Schön. Super Beispiel.
Und da muss man sich halt wirklich sehr genau Gedanken machen, wie kann ich eigentlich die Mitarbeitenden am besten unterstützen und vielleicht auch, soll ich sagen, fast so eine Art Service-Mentalität in die IT-Sicherheit kriegen. Ja? Wie befähige ich die Menschen, sich sicher zu verhalten? Natürlich geht was schief, aber dafür ist auch nicht nur der Mensch da, sondern halt auch die technischen Sicherungssysteme, die, auch wenn ein Mensch einen Fehler macht, vielleicht noch einen Angriff erkennen sollten.
Ja, auch deshalb später. Zwei Updates. Updates für die Maschine und Updates für den Mensch.
Richtig, man braucht eigentlich beides. Und bei Menschen ist natürlich das Problem, dass man in der physischen Welt, wir sind nie alle nicht gut, Risiken wirklich gut einzuschätzen. Ja? Auf der einen Seite überschätzen wir welche drastisch und unterschätzen andere genauso drastisch.
Generell, auch bei Wahrscheinlichkeiten.
Denk ans Lotto spielen. Und so weiter. Ja, also da sind wir nicht gut drin. Und jetzt ist aber das Problem, dass halt in dieser IT-Welt, da sehe ich ja fast nichts von dem, was passiert. Ja? Mhm. Und zu Hause verstehe ich das noch irgendwie. Ja? Ja. Und dass ich die Tür halt vielleicht abschließe oder ob meine Fenster jetzt sicher genug sind oder nicht, da macht man ja auch Risikoabwägungen. Und oft ist es aber schwieriger, diese Risiken in der IT-Welt einschätzen zu können. Und auch da versuchen wir jetzt wissenschaftlich oder in unserem Lernlabor so ein bisschen in einer sicheren Umgebung Menschen das ausprobieren zu lassen. Was passiert jetzt, wenn ich auf den Ransomware-Link klicke oder mal das Makro aktiviere in dem Word-Dokument?
Okay.
Und das, also das sind dann geschützte Rechner, die hängen nicht am Netz, da kann nichts passieren, da wird der Rechner verschlüsselt am Ende, aber man kann das halt so erleben, ohne dass ein Schaden entsteht.
Beobachtet ihr Menschen in realen Situationen, wie sie sich verhalten bei sicherheitsspezifischen Fragen?
Auch, also das ist dann das Ziel auch wirklich zu gucken, wie verhalten sich Menschen und wie kann man sie oder ihre Arbeitsumgebung so gestalten, dass sie sich möglichst automatisch sicher verhalten.
Das ist dein Job, war super interessant, auch für Hacker. Also auf die andere Seite, oder?
Ja, aber was hier sehr, sehr schön ist, dass er diese Perspektive aufmacht. Einerseits, okay, wir setzen an der Technik an, wunderbar. Wir setzen am Menschen an und wir setzen auch an der Umgebung an. Ja, nach dem Motto Design oder Decision Architecture. Ja, was sind die Umgebungen, die dann günstiges Verhalten, also erwünschtes Verhalten in der Wahrscheinlichkeit erhöhen und unerwünschtes reduzieren. Ja? Und das ist ein sehr, sehr schöner Gedanke, wenn du sagst, wenn du als Unternehmen, das kann man verbinden mit dem, was du vorher gesagt hast, wenn man als Unternehmen sagt, ein wichtiger Risikofaktor bei uns sind Links, die in E-Mails sind und ich als Firma verschicke selber E-Mails mit Links, ja? Dann lebe ich ja sozusagen vor, dass das natürlich inkonsistent ist. Ja? Das ist ein sehr, sehr schöner Aspekt natürlich. Und wenn du eine Umgebung hast, wo ein Passwort eingegeben werden muss und das Und dann sagst du, okay, ich mache das jetzt naiv. Ja? Das Passwort muss also komplex sein. Ist ja erstmal nett. Ne? Passwort muss komplex sein, damit es eben nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ist. Ja?
So lang.
Ja, das ist eh schon recht lang. Das ist ziemlich kompliziert eigentlich. Genau. Also sagt man die Affordance. Ne? Die Affordance ist dann ein komplexes Passwort. Kennen wir ja alle. Ne? Muss ein Großzeichen enthalten, muss ein Sonderzeichen enthalten und so weiter. Dann merken sich das die Leute nicht. Was machen sie? Schreiben es auf einen Zettel und kleben den daneben sozusagen. Ja. Und dann hast du die Sicherheit eigentlich nach oben befördern wollen, aber durch die Umgebung hast du es unsicherer gemacht. Ja? Also das ist für mich so bittersüß, wenn ich das erleben muss. Ja?
Also ja, in irgendeiner Stadt in Deutschland war ich beim Krankenhaus zum Blut abnehmen.
Okay. Sehr aus Sicherheitsgründen erwähnt er, er weiß genau, was das für ein Krankenhaus war.
Fängt mit H an.
Aber er hat Angst vor Regressforderungen und deswegen macht das jetzt hier.
Also da saß dann die Pflegedienstleitung am Computer und es war wahnsinnig viel los, ja, viel Betrieb.
Wie immer.
Und am anderen Computer saßen so zwei Leute von der IT und haben gesagt, ja, also wir machen jetzt ein Update aufs. Bei den Passwörtern, die müssen jetzt 12 Zeichen lang sein und so weiter. Und dann sagte die Pflegedienstleitung zu denen, ist ganz egal, macht, was ihr wollt. Hauptsache, das Passwort ist unter der Tastatur, damit ich es morgen problemlos starten kann.
Super. Und
da sieht man dann halt, das ist
auch eine Awareness-Geschichte, das ist auf so vielen Ebenen.
Das ist auf allen Ebenen falsch, weil es ist, da wird halt IT-Sicherheit dann auf dem Papier, ja, oder für den Auditor, der vielleicht nicht unter die Tastatur guckt, manche machen es vielleicht auch, aber das erhöht halt die Sicherheit überhaupt nicht. Solange es unter der Tastatur steht, ist egal, ob es 4, 8 oder 12 Zeichen ist.
Das muss unter das Telefon, das weiß doch jeder.
Ja. Und da ist dann halt auch die Frage, gibt es da halt vielleicht eine andere Lösung, die die Leute halt nicht so überfordert.
Ja. Hast du eine Idee? Also jetzt gerade auch hier, ich bin jetzt total sensibilisiert bei dem Thema, weil es scheint wirklich ein reales Beispiel zu sein sozusagen. Mhm. Hast du jetzt nicht gerade ausgedacht, Punkt eins. Und zweitens, wir machen ja auch viel zum Thema MedTech hier. Und da hatten wir auch immer wieder das Thema Cybersecurity. Und da gibt es ja auch ganz bedrohliche Daten, die erstens für unglaubliche Zuwächse bei den Angriffszahlen sprechen und die zugleich auch relativ gut, Forschung ist ja natürlich nie experimentell, wir reden jetzt kurz unter uns. Die Forschung ist ja natürlich nie experimentell, weil man das ja nicht induzieren kann, aber ich habe da so eine Studie gesehen, wo sie die Sterbezahlen verglichen haben von Krankenhäusern, die gehackt wurden und solchen, die nicht gehackt wurden. Und die Sterbezahlen gingen nicht durch die Decke, aber weil eben sowas wie Beschaffung und so weiter, auch zu kritischen Infrastrukturen, die Überlappungen, da gibt es halt gewisse Übergangswahrscheinlichkeiten. Die Sterbezahlen, die sind hochgegangen. Und die hatten auch, wie gesagt, nicht experimentell, aber sie hatten zwei Kontrollgruppen. Die eine Kontrollgruppe waren Krankenhäuser, die nicht gehackt wurden zur selben Zeit. Das andere waren Krankenhäuser, die gehackt wurden, aber erst später. Also relativ, weil man ja auch argumentieren könnte, okay, jemand, der gehackt wird, der hat halt auch auf anderen Ebenen, zum Beispiel Patientenfürsorge, hat der Qualitätsrisiken, also Konfrontierung. Ja. Aber im Moment des Hackings wird mehr gestorben in den Krankenhäusern. Das war für mich ein so deeply moving Thema. Und deswegen hier jetzt ganz konkret, wenn du mit so einem Fall konfrontiert bist, also ich mache jetzt nicht die schnelle Rettung, weil ich weiß, das ist natürlich auch eine Kulturgeschichte, das ist auf ganz vielen Ebenen falsch, die will ich jetzt auch gar nicht so ganz beleuchten. Aber hast du einen Impuls, was kann man hier in einer solchen Situation tun? Weil ich erlebe gerade den Health-Bereich von der Arztpraxis bis zum Krankenhaus als sicherheitsunsensibilisiert.
Ja, also was zum Beispiel helfen könnte, das muss man natürlich dann immer wieder im Einzelfall validieren, ist aber, dass man vielleicht einen zweiten Faktor hat, also vielleicht noch eine Smartkarte dazu nimmt und so weiter. Und dann ist es gleich viel sicherer, nicht nur ein paar Zeichen, Ziffern mehr, sondern man hat halt dann einen zweiten Faktor da und dann muss man halt schon irgendwie die Karte und das Passwort verlieren. Aber da kann man halt beim Passwort vielleicht ein bisschen das zurückfahren und dann kann man natürlich auch Menschen noch trainieren, wie die sich vielleicht Passwörter merken oder kreieren können, die sie sich dann halt auch behalten, die komplex sind, aber die man sich trotzdem merken kann.
Wie speicherst denn du deine Passwörter? Du kannst es ja nachher, machst das Mikrofon aus und sagst mir so, wenn du es nicht deine Identität nicht komplett preisgeben willst.
Tipp der Woche.
Wie speicherst du deine Passwörter? Hast du auch so eine App dafür? Weil
du hast doch LastPass oder sowas hast du doch, oder?
Also ich habe eine App, die benutze ich. Manche kann ich im Kopf behalten.
Mhm. Du bist ja auch Doktor.
aber natürlich bei weitem nicht alle. Und für viele nehme ich dann halt eine App. Mit der ich, wo ich sie dann sicher verwahren kann.
Das Passwort für die App weißt du noch und so.
Genau, das ist eines von denen, die ich mir dann halt merke. Ne?
Das ist 1, 2, 3, 4, 5.
Und die, nee, App, das nie, die App generiert die Passwörter für dich, korrekt? Die weißt du teilweise auch selber gar
nicht,
oder?
Nein, das sind dann wirklich zufällige Kombinationen, die dann auch immer anders sind. Und da gibt es natürlich so, wenn möglich, benutze ich halt da, wo es mir angeboten wird und bei den Sachen, die mir wirklich wichtig sind, Zwei-Faktor-Authentifizierung oder Passkeys. Mhm. Und ich verwende natürlich nicht Passwörter, die bei der Arbeit verwendet werden, privat.
Schöner Punkt. Kompartmentalisierung, guter Mann.
Solche Sachen, Also,
sehr gut.
Aber das kann schon helfen und so das Sicherheitsniveau schon ein bisschen anheben.
Wir haben ja, ich glaube, wir kommen noch zu einem wichtigen Punkt zum Schluss. Und zwar, du bist ja viel unterwegs gewesen, du warst in mehreren Ländern.
Ja.
Italien.
Ja.
USA?
Ja.
Deutschland?
Genau.
Wo noch?
Also mehrere Jahre gelebt in diesen Ländern.
Ja, genau. Das hast du, glaube ich, auch durch deine Tätigkeit ein sehr internationales Weltbild und hast sehr viele Einblicke in viele Länder gewonnen. Haben die Deutschen, würdest du sagen, ein anderes Verhältnis zu ihrer Identität oder zur Sicherheit ihrer Identität? Gibt es da beim Sicherheitsverständnis kulturelle oder nationale Unterschiede?
Man könnte ja so... Man könnte wieder Skandinavien heranziehen und könnte sagen, die sind ja digital so viel weiter und so weiter und so weiter. Gibt es digitale Reifegradsunterschiede in den Ländern? Hast du sowas mal beobachtet?
Ich würde sagen, es gibt andere Mentalitäten, schon eindeutig. Also ich würde sagen, in den USA, da wird halt erstmal gemacht und geguckt, dass man was kreiert, was Mehrwert schafft. Und dann kümmert man sich darum, wie man es sicher macht. Oder manchmal macht man es natürlich, also das beginnt schon sich auch zu ändern, man denkt es mit, aber dieser Mehrwert schaffen Gedanke steht eindeutig erstmal im Vordergrund. Und in Deutschland ist es tendenziell eher so, dass man denkt, wie mache ich sicher und dann hoffentlich bringt es noch Mehrwert. Und das geht leider oft schief. Ja, das können Sie, kann man sich angucken, wenn man sich den Personalausweis anguckt, den digitalen, dem wird relativ wenig genutzt, der ist super sicher, auch sehr privatsphärenfreundlich, aber man hat sich halt nicht so ausreichend damit beschäftigt.
Ich habe mein Passwort vergessen.
Richtig, weil du es viel zu selten benutzt. Ne? Also wie man damit Mehrwert schafft. Und genauso ist es halt auch mit der elektronischen Patientenakte, da müsste man schon auch damit denken, wie schaffe ich denn da Mehrwert, dass es für den Arzt nützlich ist, dass es für den Patienten nützlich ist, dass es für den Rettungssanitäter, der gerade da einen bewusstlosen Patienten versorgen muss, nützlich ist, dann muss es natürlich auch noch sicher sein.
Ja.
Also ich glaube, dieser Gedanke wäre halt, wie ich das einschätze, in den USA kommt, also das Nützliche ist mindestens genauso wichtig. Und deswegen benutzen wir leider auch alle diese Anwendungen, die herkommen. Ja. Und das setzt sich dann am Ende durch.
Sind nützlich, so ist
es. Sie sind nützlich und auch es ist ein gewisser Mythos, dass sicher und privatsphärenfreundlich ist gleich schafft Vertrauen. Also das Vertrauen kommt meiner Ansicht nach im Wesentlichen erstmal über die Mehrwerte und dann muss es natürlich sicher und datenschutzfreundlich sein. Aber die Mehrwerte generieren Vertrauen und sorgen dafür, dass man Sachen benutzt. Und dann muss man es auch sicher machen. Aber das muss wirklich Hand in Hand gehen. Und man muss halt vielleicht auch ein bisschen verstehen, dass absolut Sicherheit auch nicht geht. Ja, es wird immer irgendjemand geben, der wieder eine Lücke findet. Und das ist auch gut so. Da muss man sie stopfen. Aber das heißt nicht, dass alles unsicher ist.
Die Welt ist nicht schwarz-weiß.
Und gut, jetzt noch nach Italien gefragt wird, da kann man sagen, also in Deutschland haben wir für jede Sache einen eigenen Identifier, Da meine ich jetzt im Gesundheitssystem, für Steuern und so weiter.
Korrekt.
Ja, um alles zu separieren. Was einen Sinn macht, weil das gerade, wir hatten ja schon über die Verknüpfbarkeit gesprochen, wird dadurch natürlich erschwert. In Italien, genauso wie in den USA. In den USA gibt es die Social Security Nummer und in Italien die codische Fiskale. Die benutze ich für alles, für meine Steuern, für die Gesundheit, für die Telefon, halt für eigentlich alles. Ja.
Wow.
Und ohne haben wir ja dieselbe Datenschutzgrundverordnung, also oder das EU-Pendant gilt in Deutschland und Italien genauso. Ja. Wird halt irgendwie anders gehandhabt und die damit verbundenen Risiken anders beurteilt. Ja. Ja.
Eine kleine Einladung für unsere Hackerinnen und Hacker, die zuhören. Ja. Wenn Sie Datenaggregation interessiert, ist anscheinend Italien ein sehr guter Use Case, weil da gibt es eine verbindende Variable, die Sie für ganz unterschiedliche Personenidentifikationen verwenden können zur Aggregation.
In den USA auch.
Also okay, ja. Florians Prinzip, oder? Lieber Florian, zünd das Haus vom Nachbarn an oder so. Ja.
Verschon unsere Häuser, zünd andere an.
Genau.
Mann, okay, ja.
Okay.
Okay. Hast du, wie siehst du den Ausblick, wenn du nur kurz in die Zukunft guckst? Geht das in eine gute Richtung oder haben wir diesen Security-Kampf verloren oder was?
Also verloren.
Wag mal einen Blick in die Zukunft. Wie sieht das weiter aus?
Verloren haben wir sicherlich nicht.
Nice.
Also auch wenn wir die Menschen brauchen, wir brauchen auch viel mehr Automatisierung. Das sehen wir auch in den Unternehmen, wenn jedes Jahr 30.000 neue Sicherheitslücken veröffentlicht werden, bei all den Geräten, die in einem Unternehmen sind, das nicht mehr erwarten, dass das irgendein Mensch bewältigen kann, die Sicherheitslücken auf die Geräte zu mappen und das zu patchen und so weiter. Da braucht man einfach viel mehr Automatisierung in der Zukunft.
Mhm.
Und das ist ein langer Weg, weil man dann halt auch wissen muss, genau was man hat und so weiter. Das ist nicht einfach und auch kostenintensiv, aber da muss man hin, denn so viele Leute kann man gar nicht einstellen in IT-Sicherheit, als dass das machbar wäre.
Ja.
Also Automatisierung auf jeden Fall. Und da kann auch KI helfen. Ich sehe aber auch, dass bei den Angreifern natürlich jetzt im Moment die KI massiv hilft. Und da sehe ich dann natürlich auch schon Drohungen, dass wenn es jetzt einem Angreifer gelingt, ein E-Mail-Postfach wirklich zu übernehmen, dann kann der ja durch eine KI alle E-Mails automatisch beantworten lassen und die kommen dann von einem richtigen Postfach, sind kontextbezogen, nehmen den Ton der E-Mail-Konversation an und so. Wenn man dann so eine E-Mail bekommt, soll man sich da noch dagegen wehren, ne? Das wird dann halt schwierig und ich glaube, das kann man natürlich dann wieder unterfüttern, man kann ja mal so einen Account monitoren, wie werden die genutzt, gehen jetzt von einem Account, der noch in der Woche 100 E-Mails verschickt, auf einmal 1000 raus, solche Sachen. Aber es ist ein ständiger Wettkampf, da ist man dann wieder bei der Automatisierung. Ja?
Ja.
Also es wird so weitergehen, es wird spannend bleiben.
Das heißt, dein Arbeitsplatz bei Fraunhofer ist für die nächsten 100 Jahre gesichert auf jeden Fall.
Ich glaube, 100 Jahre brauche ich nicht mehr.
ich glaube schon. Ich glaube, dass die Arbeitsfelder da sicherlich noch spannender und noch größer werden. Aber wir hören jetzt auf, weil seine Tochter muss zum Hafeunterricht.
Genau.
Achtung, ruf die bitte zurück.
Ruf jetzt gleich an. Wir wollen da eine musikalische Karriere nicht beenden jetzt, nur wegen so einem Podcast.
Wir hatten ja schon viele Podcasts hier, viel Spaß, aber wir hatten noch keinen, was Telefon geklingelt hat. Aber was soll man von einem Professor und einem Doktor auch erwarten? Sein Wissenschaftler mit mir. Ich bin total nervös. Habt ihr toll gemacht. Danke, Dr. Christian Schunk. Danke, Professor Dr. Matthias Spörle. Bleiben Sie uns gewogen beim Markt und Technik Podcast Mensch Maschine Morgen. Heute mit einem Experten für Identität, für Digitalidentität. War toll, dass du da warst, Christian.
Hat mich gefreut, hat Spaß gemacht.
Vielen Dank.
Vielen Dank euch.
Dankeschön.